Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Ärztetag 2025. KI. Ein Schwerpunkt auf dem Deutschen Ärztetag 2025 war künstliche Intelligenz. Darum geht es in dieser Folge. Eins der Themen, über die ich mich natürlich mit am liebsten unterhalte als alter Technikjournalist, ist das Thema künstliche Intelligenz in der Medizin. Und ich weiß, dass es schon lange ein Thema ist, aber jetzt war es auch zum wiederholten Mal ein sehr ausführliches Thema auf dem Deutschen Ärztetag. Sie hatten auch tolle Vortragende, Ulrike Attenberger zum Beispiel, Leiterin der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin in Wien, und Aldo Faisal, Digital Health Forscher am Imperial College in London. Vielleicht erstmal ganz allgemein, das, was Sie so wahrnehmen, das, was Sie auch gehört haben. Wie weit sind wir denn mit der künstlichen Intelligenz in der Medizin?
Schwer zu sagen, so mittendrin irgendwie. Also man kann jetzt noch nicht sagen, künstliche Intelligenz gibt es in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium bei Muster- und Bilderkennung. Mhm. In der Radiologie, beim Erkennen von Hauttumoren, also optischen erkennbaren Befunden, da tut sich wirklich viel. Mhm. Das ist auch noch nicht so weit, wie uns auch schon vor ein paar Jahren mal erzählt wurde, dass jetzt sozusagen die Erkennung, die digitale, durch KI gestützte Befundinterpretation von radiologischen Befunden so super sei, dass man gar keinen Radiologen mehr brauchte und so.
Das waren also Geschrecke. Was ja die Radiologen auch freut, dass man die nach wie vor braucht, meine ich.
Ja, das ich wollte gerade sagen, das ja, dass man sie braucht, freut die. Ja, ich dachte jetzt gerade, es freut sie, dass sie
nicht mehr gebraucht wird. Wenn die KI zu gut wäre, wäre ja auch Trauer beim
ja,
Tag.
Ja, natürlich. Also ich glaube nicht, dass sie deshalb extra schlecht gefüttert wird. Das glaube ich nicht. Nicht, weil wir ja doch, glaube ich, die Intelligenz oder andersherum, ich habe mal irgendwo gelesen, dass menschliche Intelligenz sich auch daran ausdrückt und auch so in einem Grundmuster folgt und einer Grundintention folgt, nämlich sich die Arbeit vom Halse zu halten. Mhm. Ja, früher hieß es, ein guter Schüler tut nie zu viel. Ja, war so ein Spruch in der Schule von unseren Lehrern.
Ja? Ich erinnere mich an einen Spruch eines Freundes, der immer sagt, faule Menschen sind unheimlich geschickt.
Vielleicht hat das auch damit zu tun. Ja? Also eigentlich ist, glaube ich, ein Teil in uns angelegten Intelligenz auch darauf gepolt, eben dafür zu sorgen, dass wir es mit einfacher irgendwo auch hinkriegen, mit weniger Aufwand, mal zumindest physischem Aufwand. Mhm. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand sich gegen jede Form von Hilfestellung der künstlichen Intelligenz grundsätzlich wendet, es sei denn, er ist nicht intelligent, dann ist es wahrscheinlich anders.
Es sei denn, es fehlt einer natürlichen Intelligenz.
So, genau, sagen wir so. Also in diesen Mustererkennungs- und Bilderkennungsverfahren ist er schon ziemlich gut. Es ist auch sicher gut schon im Verfassen von Befunden und es wächst gerade dynamisch im Hinblick auf die Erhebung von Befunden, die man durch Befragung und durch Anamnese erheben kann. Da tut sich auch Enormes.
Mhm. Also sozusagen Expertensysteme, die, wenn man ihnen füttert mit bestimmten Symptomen, ja, dann auch genau einen Hinweis geben,
so ist es so, was es sein könnte. Ersteinschätzungsinstrumente als Beispiel, ja, wo man mit dem Avatar sich unterhält und dem beschreibt, was man für Beschwerden hat. Mhm. Wie die zustande gekommen sind, in welchem Kontext sie stattfinden und dann unter Umständen tatsächlich auf der Basis des Wissens dieser KI dann einen Rat bekommt, wie man sich vielleicht jetzt in dem Moment sinnvollerweise verhält. So eine Technik ist ja einsetzbar, 24 Stunden rund um die Uhr, die braucht nur Strom. Mhm. Mehr braucht die. Ist immer gleich freundlich, immer höflich und wird von, das ist ja nachgewiesen, eine Reihe von Menschen oder vielen Menschen, die in Anspruch genommen haben, auch in der Testsituation, als relativ angenehm empfunden. Mhm. Also gar nicht mal so abgelehnt. Ne? Und wenn einer nachts um 2:30 wach wird, hat irgendwas und weiß nicht richtig, was ist und kann so ein System befragen, dann hilft ihm das ja vielleicht ein bisschen ruhiger, bis in den Vormittag zu kommen.
Oder es hilft ihm auch viel besser zu entscheiden, fahre ich jetzt in die Klinik oder warte ich?
Ja, natürlich. Auch das natürlich. Ja. Also insofern glaube ich, auch da tut sich ganz viel. Da sind wir also mittendrin. Wir sind dabei, Systeme zu haben, die zuhören, während wir als Ärztinnen und Ärzte arbeiten, wo wir sprachgesteuert oder einfach durch Zuhören dessen, was wir mit den Patienten besprechen, Befunde speichern in den Dokumentationssoftware, die wir laufen haben. Mhm. Auch das ist hilfreich. Wir haben natürlich künstliche Intelligenz, die dabei helfen kann, Befundkonstellationen, die wir auf einer elektronischen Patientenakte eingeben, anzuschauen und zu sagen, diese Konstellation von dem und dem Befund, dahinter könnte diese oder jene auch durchaus seltene Erkrankung stecken. Bitte denkt doch auch mal daran, ob es dafür Hinweise gibt, die das bestätigen. Auch schon sensationell. Dann gibt es natürlich Dinge wie automatische Meldung von kritischen Konstellationen von Medikamentengabel, wo man sagt, ich habe jetzt jemanden, der hat mehrere Erkrankungen, muss vielleicht 4 oder 5 oder 6 Präparate einnehmen. Vielmehr ist dann schon schwierig, überhaupt zu übersehen. Und die sind eben unter Umständen vielleicht nicht kompatibel oder haben zumindest Interaktionspotenzial, was man kennen sollte. Man kann sich im Einzelfall entscheiden, das trotzdem hinzunehmen oder das Risiko zu gehen. Man muss es dann gut begründen und gut wissen, warum. Und so gibt es also ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten, aktuell schon, die aber in einem großen Fluss und in einer starken Entwicklung sind. Und wenn ich mir angucke, was wir vor 3-4 Jahren vielleicht dort gehabt haben und jetzt haben, und ich extrapoliere nochmal, was wir in 3 oder 4 Jahren haben könnten, wenn das dann mit der gleichen Geschwindigkeit weitergeht, das hat dann schon ein bisschen Science-Fiction-artiges, definitiv.
Also einen Punkt finde ich total bemerkenswert, weil jetzt ja die Software eben langsam, haben Sie gerade auch schon erwähnt, dabei hilft, Arztbriefe zu verfassen, Dinge zu dokumentieren. Vielleicht muss man der auch nur noch ein paar Stichpunkte geben und dann kommt ein toller Arztbrief raus. Ich weiß, dass es auf Patientenseite natürlich schon gang und gäbe ist, die Arztbriefe zu nehmen, hochzuladen und der KI zu sagen, was möchte mein Arzt mir da eigentlich sagen,
ja,
damit ich das verstehe.
Ja.
Also das
ja.
ist sozusagen Arzt, Patient, Patient-Arzt-Übersetzer. Das macht die KI heute schon.
Macht sie schon, ja. Also das kenne ich noch nicht zum Beispiel. Ja.
Also ich weiß nicht, wie zuverlässig, aber sehr oft ist es so, dass Leute ihren Befund haben und da steht dann eben habituelle Obstipation, man denkt, man muss sterben, dann ist es nur Verstopfung, sagt einem ChatGPT.
Aber jetzt Spaß beiseite, diese Systeme von Sprach- und Mustererkennung kann ich mir noch relativ gut vorstellen, dass sie sich auch noch erheblich entwickeln. Was sich aber auch entwickelt, wie ich jetzt neulich hörte, was ich nicht in dieser Form wusste, ist, dass die Robotik, bei der ja auch KI zum Einsatz kommt, bei operativen, interventionellen Eingriffen auch erheblich zunimmt, also einen Einsatzumfang gewinnt und auch immer besser wird. Weil ich immer gedacht habe, alle Prozesse, bei denen ich mit Fingerspitzengefühl im Kleinstbereich eine Gewebetextur und Konsistenz beurteilen können muss und wo gehe ich jetzt, wie weiter chirurgisch, wo schneide ich, wie präpariere ich einen Operationssitus, dass ich immer noch denke, auch jetzt, das ist so schnell, das kann ich mir jedenfalls irgendwie nicht vorstellen, durch Robotik ersetzbar oder zumindest ähnlich gut oder Hilfestellung leistend in erheblichem Umfang unterstützbar. Aber das scheint anders zu sein, bei dem, was mir so jetzt von Kollegen aus diesem Bereich neulich mal erzählt worden ist. Also auch da werden erhebliche Fortschritte gemacht und dann wird es spannend.
Ja, ich war schon in Forschungslaboren, wo ich sozusagen so roboterunterstützte Operationstools mir angeguckt habe. Natürlich nur am Modell, also nicht am Patienten bis jetzt. Aber da ist es zum Beispiel, kann man sich ja auch vorstellen, wenn man ganz feine Eingriffe vornehmen will und der Roboter macht das alleine, dass das, was der Arzt oder die Ärztin macht, sozusagen nur ein Zehntel so doll die Bewegung ausgeführt wird. Dann kann man auf einmal viel, viel feiner in
ja.
so Strukturen also
eine
arbeiten. Das ist noch sehr primitiv.
Eine sogenannte Untersetzung.
Ja, genau.
Gibt es ja im Fahrzeugbereich auch, wenn man irgendwie, was ich, mit bestimmte große
oder
Fahrzeuge
Bewegung stabilisieren, dass die Weiche passieren und so. Das ist natürlich alles möglich.
So Servos, die dann da funktionieren, das ist alles möglich. Das ist natürlich in der Mikrochirurgie, in der Neurochirurgie oder in der ophthalmologischen Chirurgie, glaube ich, zwischendurch auch noch fast ein gewisser Standard. Da tut sich viel. Aber eben auch noch weitergehend tatsächlich Eingriffe vornehmen.
Und viele Sachen, die jetzt mit dem zu tun haben, was wir so im weitesten Sinne Chatbots nennen, da haben wir gerade schon gesprochen über Patientenkommunikation, möglicherweise eben auch Symptomchecker und so. Es geht aber noch weiter. Man überlegt, das für Terminsteuerung zu nutzen, intelligente Bettenplanung und es soll auch in der KI-Ausbildung und Weiterbildung eine große Rolle spielen.
Ja, also ich glaube, man muss in der Aus- und Weiterbildung im KI berücksichtigen und die Möglichkeiten, die existieren, kennen, aber auch riesige Probleme, die sich damit verbinden könnten, erkennen. Wir müssen ja in der Lage sein, das, was KI dann maschinell letztendlich unpersönlich bei allem Smartness, den man einem Avatar anerziehen kann, bleibt es dann trotzdem unpersönlich, an der Stelle das zu ergänzen und einzuordnen und auch individualisiert einzuordnen in den Kontext mit einem Patienten und einer Patientin zusammen. Das wird, glaube ich, eine neue oder stärker gewichtete Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten sein. Am Schluss besteht ein Mensch ja nicht nur aus der Summe der von ihm geschilderten Symptome oder erhobenen Befunde, sondern er hat eine bestimmte Priorisierung seiner Empfindung, seiner emotionalen Beteiligung. Und insofern bleibt ja jeder Wunsch, was man will, in einer bestimmten Situation ein absolut und hochindividueller. Und diese Individualisierung, glaube ich, die erfolgt dann im Team zwischen Arzt und Patient nach dem Einsatz auch von KI.
Ich fand das ganz bemerkenswert, dass auf dem Ärztetag jetzt eben darüber gesprochen wurde, dass es ganz wichtig ist, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht in den Hintergrund geraten darf. Es war auch so als Angst formuliert, sozusagen eine Entmenschlichung vielleicht des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Ich verbinde das gar nicht mit dem, was jetzt als KI passiert. Ich würde denken, es ist ja jetzt schon so, wenn Ärztinnen und Ärzte völlig überlastet sind, wenig Zeit haben für ihre Patienten, Wartezimmer gestopft voll zum Beispiel. Natürlich sieht man sich da noch, aber wie viel Ja, vielleicht Quality Time hat man dann schon mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin. Wenn die KI das also schaffen kann, da einfach eine Menge abzunehmen und abzudecken, dann würde ich denken, erfordert es ja eigentlich nur noch eine Entscheidung der MedizinerInnen zu sagen, nee, auch wenn die KI das vielleicht selbstständig machen würde, ich sag's dem Patienten dann aber lieber selbst und verschaffe mir eben einen persönlichen Eindruck. Das ist doch eigentlich eine, ich würde sagen, es ist eine Haltungsfrage. Das hat doch gar nichts mit Technisierung zu tun, oder?
Ich glaube auch, dass es eine Haltungsfrage ist, definitiv. Ja, und ich glaube, dass es Kolleginnen und Kollegen geben wird, die dann vielleicht eine gewisse Neigung haben, es sich auch leichter zu machen, uns der KI zu überlassen. Es wird andere geben, die werden den Ehrgeiz haben, zu sagen, ich behalte aber insbesondere jetzt und ganz besonders einen individuellen Kontakt. Mhm. Und das ist dann auch ein bisschen so eine Haltungsfrage, aber auch eine Temperaments- und Frage von emotionaler Leidenschaft, die jemand verbindet mit seiner beruflichen Tätigkeit, die auch nicht bei allen gleich ausgeprägt ist.
Mhm. Wir haben oft über Gesundheitskompetenz gesprochen, manchmal auch darüber, dass Gesundheitskompetenz heißt, zu wissen, wie so das Gesundheitswesen funktioniert und wohin ich mich wende und so. Und jetzt fand ich eine Idee ganz toll, nämlich die Idee eines KI-Sherpas fürs deutsche Gesundheitswesen. Ja. Also so eine Art persönlicher, ich weiß es nicht, Verwaltungsberater, sowas wie ein Ombudsmann in den Niederlanden, wo ich sage, du hör mal, das und das möchte ich erreichen, jetzt sag mir doch mal, was ich machen kann, ist eigentlich eine faszinierende Idee für mich, finde ich.
Ja, ich fand aber noch viel faszinierender das, was Aldo Faisal beschrieb, nämlich die Situation, dass man dort Daten bestimmter Dinge sammelt, sagen wir Befunddaten, jetzt nicht personalisiert, sondern natürlich anonymisiert und verschlüsselt, sodass da kein Bezug zum einzelnen Individuum steht, und dass man diese Daten nimmt und einer KI gibt und die KI dann erstmal anfängt und einem sagt, was man denn da alles unter Umständen lösen könnte. Mhm. Oder dass die KI auch selbst Fragestellungen aufwirft. Mhm. Und nicht nur sozusagen die Problemlösung erwirtschaftet, sondern auch die Problemstellung mit definiert. Das fand ich besonders eindrucksvoll. Und das finde ich dann deshalb eindrucksvoll, weil da ja mit der Problemstellung zunächst mal für mich aus Vor-KI-Zeiten eigentlich eine intellektuelle Bewertungsleistung auch von Menschen der Sache vorausgegangen ist. Und so überlässt man das der KI, aus den Daten, die da sind, Problemstellungen zu formulieren. Das ist so ähnlich, finde ich, interessant und eindrucksvoll und ein bisschen gespenstisch, wie die Tatsache, dass Menschen, Informatiker, die sich mit Deep Learning Systemen befassen, bei denen sich die Algorithmen und die Antworten, die aus einer KI kommen oder von der KI generiert werden, auch immer wieder ändern und wandeln und sozusagen verwandeln im Laufe der Zeit im Rahmen von Nutzung. Mhm. Das ist dann ja fast so wie eine persönliche, individuelle Form von Lebenserfahrung, die dann da besteht und erinnert ein bisschen an die Neuroplastizität unseres Gehirns. Und dann werden tatsächlich die Grenzen zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz, jedenfalls in meiner Vorstellung, flüssiger.
Ja, das glaube ich ja auch kein Zufall. Also das Einzige ist, sagen wir mal so, das kennen Sie ja auch. Jetzt kommt ein Patient, erzählt alles Mögliche, wahrscheinlich auch unstrukturiert. Sie haben auch ganz viel im Unterbewusstsein, weil Sie den schon 20 Mal gesehen haben. So, und jetzt passiert ja, was Sie gerade beschrieben haben, wäre ja, dass Sie sagen, irgendwie haben Sie einen Animus, Sie müssen ihn dann doch nochmal fragen, wie er schläft. Ja, das wäre sowas. Obwohl er darüber gar nichts erzählt hat. Und er sagt, ja, eigentlich nicht so gut. Und das bringt Sie dann auf eine Spur.
Ja, wahrscheinlich passiert im assoziativen Prozess im Gehirn Ähnliches, ohne dass wir es sozusagen dessen gewahr werden und es analysieren und reflektieren, und das passiert dann trotzdem. Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das Problem ist nur, wenn sie sich irren. Also das ist eben das Ding. Und eine KI kann manchmal, wie aber Ärztinnen und Ärzte auch, wenn ich das mal sagen darf, sich auch manchmal ganz schön sicher geben und trotzdem falsch liegen. Und dann ist die Frage, wie geht man mit diesen Fällen?
Ja, ich glaube, eines, was wir festgestellt haben, was auch Frau Attenberger nochmal darauf hingewiesen hat, dass gerade die Chatbots eben dazu neigen, weil sie darauf trainiert sind, Antworten zu geben und den Fragenden auch zufrieden zu stellen.
Genau, die wollen sie glücklich machen.
So ist es. Genau. Dann am Schluss eben anfängt zu halluzinieren, wie man das nennt, also oder konfabulieren, also Dinge dann anbietet, die wirklich einfach nur noch erfunden sind in der Vorstellung, dann ist derjenige, der die Frage gestellt hat, zufriedengestellt. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie einen Italiener nach dem Weg fragen. Das dürfen Sie eigentlich nicht tun, weil der ist so höflich. Nie im Leben würde der Ihnen sagen, ich weiß das nicht, weil er das als unhöflich empfindet. Der erklärt Ihnen lieber einen Weg, den er sich ausgedacht hat, um ein gutes Gesicht zu bewahren und Ihnen gegenüber höflich zu erscheinen. Und sie folgen dann diesem Rat und verfransen sich total.
Woran man aber auch merkt, wir können eben in der Medizin nicht einfach Lösungen von der Stange nehmen und schon gar nicht welche, wo wir sagen, ach ja, meistens geht's ganz gut, sondern es müssen dann eben schon Dinge sein, die gezielt für medizinische
Anwendungen
entwickelt und getestet
werden. Genau, und es braucht auch eine weiter stattfindende Evaluation. Mhm. Ja, es braucht also nochmal eine Referenz, die außer daneben gestellt wird und die das kontinuierlich evaluiert und auf seine Wirksamkeit und seine Richtigkeit hinprüft.
Ich habe vom Deutschen Ärztetag sehr viele gute und intelligente Impulse bekommen, was alles noch nötig ist, dass man sich um die Regulatorik kümmert und so weiter und so fort. Eine Sache habe ich nicht gefunden, aber die höre ich raus aus dem, was Sie gerade sagen. Also was man vor allem braucht, ist ja auch Ärztinnen, Ärzte, aber auch PatientInnen, die Zeit und Lust haben, diese Dinge auszuprobieren und dann zu evaluieren und miteinander zu besprechen, um das zu verbessern. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass in 2 Jahren irgendjemand kommt und sagt, hier ist Dr. Med-KI, das ist alles fertig und ausgetestet und jetzt nutzt das mal schön.
Nein, mit Sicherheit nicht. Das wird noch eine ganze Weile gehen. Ich glaube aber, dass wir in 3 bis 5 Jahren so Ersteinschätzungstools, die standardisiert verwendet werden, erleben könnten. Da bin ich ziemlich sicher. Bin auch sicher, dass wir Einheiten sehen werden, in denen mit Wearables und anderen Techniken, da wo vielleicht wenig Versorgung möglich ist, sehr viel Befunderhebung stattfinden kann von Vitalparametern, die dann KI-gestützt auch zumindest einen Ausschluss darüber geben, in welchem Zustand befindet man sich und gibt es jetzt wirklich eine vitale Gefährdung und ist eine relativ kurzfristige ärztliche Hilfe schon nötig. Solche Dinge werden wir, glaube ich, auch erleben. Wir werden Unterstützungssysteme erleben bei der Bewertung und Auswertung von Befundkonstellationen. Also das, was wir eben auch schon so eingangs beschrieben haben, das ist in sehr dynamischer Entwicklung und das werden wir in wenigen Jahren bestimmt beobachten können.
Jetzt haben Sie ja eine lange Arztkarriere hinter sich und vielleicht auch noch eine kurze Arztkarriere vor sich. Haben Sie Lust darauf, solche Dinge auch selber auszuprobieren?
Doch, auf jeden Fall. Weil das ist ja mit ganz spannenden Aspekten verbunden. In meinem Fall ist es eine reine Zeitfrage. Ich hätte das längst ausprobiert, wenn ich mehr Zeit für solche Dinge hätte. Aber vielleicht bekomme ich es eines Tages mal wieder, hoffe ich mal. Und mich interessiert das schon, definitiv.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.